ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonder- und ziemlich spontanen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent. Herzlich willkommen auch von mir in den frühen Morgenstunden des Freitagmorgens nach dieser ersten TV-Debatte in diesem Wahlkampfjahr 2024 zwischen Donald Trump und Joe Biden. Wir sind nicht in einem Raum, müssen wir gleich vorweg sagen. Ich bin in Stuttgart diese Woche gewesen wegen meiner Professur an der Hochschule der Medien. Und in der letzten Folge, wie wir am Montag aufgezeichnet haben, Jeff, hattest du ja gesagt, du wirst dir diese TV-Debatte nachts um drei deutscher Zeit auf jeden Fall anschauen. Und ich dachte so, das ist so spät, das tue ich mir, glaube ich, nicht an. Aber dann kam ich recht spät ins Hotel zurück hier in Stuttgart und dachte, ach komm, das kannst du auch wach bleiben bis dahin. Den Anfang schaust du dir an und dann schläfst du wahrscheinlich eh ein. Aber ich muss sagen, ich konnte da nicht mehr einschlafen. Das war, ja, wie soll man es bezeichnen? Was ist deine erste Reaktion auf dieses?
Du könntest nicht weggucken von der Trainwreck, wie man sagt. Man nennt das in Englisch einen Trainwreck, einen Zugunfall oder Super-GAU habe ich, glaube ich.
Ja, ein Super-GAU. Wir haben dann während der Debatte Nachrichten die ganze Zeit schon hin und her geschickt und in den beiden Werbeblöcken, die es gab, uns angerufen und danach der Debatte auch weiter debattiert und geredet und es so dann gesagt haben, spontan, okay, weißt du was, wir hatten das zwar nicht geplant, eine Folge zu machen, aber darüber müssen wir jetzt ein paar Worte verlieren.
Ja, wir sind, du und ich, Ingo, hin und zurück gegangen, aber auch mein Handy ist blowing up mit Nachrichten von Freunden in den USA, die haben auch der Debatte angeschaut und es war ziemlich klar, ziemlich früh, ich würde sagen, in die ersten paar Minuten habe ich Nachrichten bekommen, was ist da los, wie kann das sein, das ist peinlich. Am Ende der Debatte habe ich gehört von meinem Cousin, also wir sind hier sprachlos, wir sind in Tränen. Also müssen wir erstmal diskutieren, was passiert ist. Also wir haben diese zwei Männer schon auf die Bühne gesehen vor 4 Jahren. Die sahen dann vor 4 Jahren aus wie zwei Viertklässler in einem Schulhof. Biden hat halt die Klappe gesagt, Trump hat, du bist dumm. 4 Jahre später, also hier sind wir wieder. Debatte sind ein Teil von einem Wahlkampf. Und erstmal hat Trump ein bisschen dieser Machismo, hat Biden eingeladen oder hat gesagt, ja komm, er hat Angst vor mir. Und es war Biden dann, der hat das akzeptiert und gesagt, ja, wir machen das, aber wir machen das so und hat ein paar Regeln dafür. Es war wichtig, dass er auf die Bühne tritt, dass er zeigt, dass er fit ist, dass er nicht alt rüberkommt. Wir haben so oftmals über seine Alte diskutiert, ob er fit genug ist, diesen Job, diesen sehr schwierigen Job zu tun. Und dass er ein bisschen rüberkommt als wie in the State of the Union, diese wichtige Rede, dass er gehalten hat früher dieses Jahr, früher der ganze Kongress, wo er kam raus, er war laut genug, er hat viel Energie, er hat auch sogar spontan, als manche Republikaner haben, irgendwas geschimpft, er hat reagiert. Und das war der Joe Biden, das alle wollten sehen auf die Bühne. Also das ist eine ganz andere Situation, aber eine Debatte. Die sind nur zu zweit, das ist das erste Mal, dass diese zwei Männer auf die Bühne stehen zusammen. Das ist alles spontan, die kriegen die Frage, die haben vorbereitet, aber die wissen nicht, ganz genau, das ist kein Interview, wo man sitzt direkt darüber, wo man die Frage bekommt, beforehand. Also wie wir wissen, Joe Biden war at Camp David, er war eine Woche zusammen mit seinen Ratgebern zu üben für diese Debatte. Er hat sogar jemanden, der hat als Schauspieler ihm Fragen gestellt und hat mit ihm debattiert, sodass er könnte Training machen, er könnte Practice machen. Und leider hat man heute Abend, habe ich das Gefühl, gar nichts davon gesehen.
Ja, ich glaube, man kann das auf einen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir wollen auch gar nicht zu sehr in das Inhaltliche, was gesagt wurde, eingehen, aber so von dem Eindruck, den wir hatten, diese Debatte hat Joe Biden eindeutig verloren. Das heißt nicht, dass Donald Trump sie unbedingt gewonnen hat, aber diese Debatte hat das Biden-Team so gewollt mit den Regeln und wenn man was Positives vorweg mal sagen möchte, die Regeln haben funktioniert, also es wurde nicht übereinander gelagert und geredet und man konnte jedem zuhören zumindest, das hat soweit erstmal funktioniert, aber die eine Aufgabe, die diese Debatte für Joe Biden hatte und deswegen ist auch so früh terminiert worden, noch vor den Conventions, um diesem Narrativ den Wind aus den Segeln zu nehmen, ich bin zu schwach, ich bin zu gebrechlich, um noch weitere 4 Jahre dieses wichtigste, dieses forderndste Amt wahrscheinlich der Welt auszuüben. Und dieser Ansatz ist zumindest nach hinten losgegangen. Und zwar schon von Anfang an, von den ersten Minuten. Das ist auch der Grund, warum ich dann nicht mehr schlafen konnte, weil ich mir einfach, wie du sagtest, man konnte den Blick dann nicht mehr davon abwenden. Er stotterte, er nuschelte eine ganze Menge, er war nicht präsent. Es war vieles von dem, was man befürchtet hatte, wenn man so will. Und ein Kommentator hatte danach gesagt, naja, viele Amerikanerinnen und Amerikaner interessieren sich auch gar nicht so viel für Politik und haben vielleicht Joe Biden jetzt länger auch gar nicht mehr so richtig gesehen, wie er so drauf ist. Und jetzt haben sie es vielleicht geschaut. Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben dazugeschaut und haben das gesehen. Und ja, man fragt sich, wie die auf die Idee kommen konnten, sich auf so eine Debatte einzulassen.
Also wirklich, die Leute, die sind so nah an ihm und arbeiten mit ihm jeden Tag oder sein Strauß, seine engste Ratgeber. Ich frage mich auch, wie die das erlauben könnte. Also sogar in die ersten paar Minuten hat er, auf Englisch man sagt so, to lose the thread. Und also er hat angefangen zu reden und hat dann
den
ein
Faden
Wort
verloren,
fehlt. Ein Faden verloren? Okay.
Genau, er hat den Faden komplett verloren, mehrfach. Er war wackelig und hat nach Worten gestammelt.
Also eigentlich in die ersten paar Minuten stand er da und er hat ein Wort gesucht, hat es nicht gefunden, hat eine Pause gemacht, runtergeschaut und dann hat gesagt, anyway. Und es war klar, dass er konnte nicht zurückkommen davon, dass er konnte nicht erinnern, was er sagen wollte. Faden verloren und das dann sah aus als ein Schwachmoment. Man hat dann beide Männer auf der Bildschirm und Trump schaut rüber und guckt ihm an, so wie, ja, was willst du sagen, ha? Und dann macht so ein bisschen ein Gesicht, so wie, keine Ahnung. Aber das ist auch das Gefühl, glaube ich, dass viele Zuschauer hatten. So, was will er sagen? Es kam raus später von der Weißen Haus, dass er ein bisschen erkältet ist, er war ein bisschen heiser, aber ich muss auch sagen, ich musste der Fernsehen lauter machen, weil ich konnte ja ihm nicht hören und manchmal auch nicht verstehen. Entweder weil er nuschelt hat, wie du gesagt hattest, oder weil er ist von einem Thema zu dem nächsten gegangen. Besonders ich fand Abtreibungsrecht, das soll ein großes Thema für die Demokraten und für Trump sein. Und er hat angefangen, darüber zu reden, er hat Trumps Lügen nicht korrigiert. Trump hat sogar, er hat über späte Abtreibungen gesprochen. Er hat gesagt, ja, und die Demokraten wollen, dass es erlaubt ist, eine Abtreibung zu machen mit 8 Monaten, 9 Monaten, sogar nach der Geburt. Ich meine, das ist komplett Quatsch. Und dass er hat nicht, also zurückgepusht oder korrigiert, das war eine verlorene Möglichkeit, eine lost opportunity, aber auch, dass er hat auch innerhalb seiner Argument auch die Fragen verloren, hat auch angefangen, über eine Frau gesprochen, die wir haben in unserer letzten Folge, als wir über Einwanderungspolitik gesprochen, er hat über diese Frau, die war getötet, gesprochen und hat dann ein bisschen, ne, in ein anderes Thema ist er eingewandelt. Und das war irgendwie incoherent, wie sagt man. Also er war ein bisschen verloren manchmal.
Den Eindruck hatte ich übrigens auch. Ich musste auch einmal den Fernseher ein paar Mal sogar lauter machen, weil ich es echt nicht so richtig gut verstehen konnte. Und selbst wenn ich es verstehen konnte, habe ich es nicht kapiert. Also das war wirklich so ein bisschen unzusammenhängend. Und da, wo will er da hin? Und das war wirklich erstaunlich. Also gerade weil es so wichtig war, gerade weil die Biden-Kampagne so diesen Fokus drauf gelegt hat, versteht man nicht so ganz wie, ja, also man könnte es natürlich so auslegen, so ist er nun mal jetzt. Und man muss jetzt der Fairness halber auch sagen, der Anfang, der war komplett vermurkst. Und dann wurde es besser. Also er hat so ein paar Stellen, wo auch stärker war, präsenter, wo auch energiegeladener war und dann auch ein paar Punkte gemacht hat und so. Das Problem ist nur, dass er die richtigen Punkte macht, in der, was die Politik betrifft oder seine Policy, wie man sagt im Amerikanischen. Darum geht es ja in dem Sinne, ging es ja quasi gar nicht, sondern es geht in erster Linie um diesen Eindruck und der war einfach verheerend. Und Donald Trump war quasi so, wie viele ihn erwartet haben oder kannten. Im Gegenteil, er war sogar weniger polternd, weniger, also er war natürlich voller giftiger Attacken auch, du bist der schlechteste Präsident aller Zeiten und all diese Dinge. Und vor allem, er hat gelogen, bis sich die Balken biegen. Also das war wirklich frappierend und ich weiß noch nicht, ob das ein glückliches Format so ist, weil die Moderatoren da auch gar nicht eingegriffen haben. Vielleicht war das auch die Absicht, um nicht dann gleich irgendwie biased zu wirken oder weil es sich dann irgendwann selbst entlarvte, wenn Trump auf fast keine Frage wirklich geantwortet hat.
Ja.
Und dann hat er einfach gesagt, ja, aber vorhin da über Afghanistan und diesen unrühmlichen, peinlichen Abzug unserer Truppen dort. Und also das war, irgendwann entlarvte sich das tatsächlich selbst, von daher.
Das würde ich auch gerade sagen. Er hat, ne, so, das war, die Regeln waren, jeder hat 2 Minuten und dann am Ende könnte jemand antworten. Aber er ist immer, egal was der Frage war, er war gefragt wegen der Opioid-Krise und er hat über Einwanderungspolitik gesprochen. Also er hat, ist immer zurückgegangen zu einem Thema oder hat einfach Biden beleidigt. Und dann irgendwann ist der Conversation geht dann um Golf und wer ist fitter und wer kann besser spielen? Und nee, ich habe eine niedrige Handicap. Oh ja, wir sollen dann spielen. Ich war so, what is happening?
Das ist einer der skurrilsten Momente dieser Debatte, als Trump damit prahlte, wie fit er ist. Es ging um den Gesundheitszustand der beiden Kandidaten. Und Trump sagte, hey, ich gewinne gerade alle Turniere im Golf und bin gerade super in Schuss und fit. Und dann fingen Biden an zu sagen, ja, aber ich habe ein Handicap von 6 und würde dich jederzeit schlagen. Also es ging, also es würde wirklich skurril. Und dann sagte Trump sogar dann, lass uns mal hier nicht wie im Kindergarten auftreten. Und insofern
sah er aus wie die mehr mature. Oder wie du sagtest, so viel er gelogen hat, hat er dann am Ende auch gesagt, so Biden ist ein Lügner, Lügner. Und hat das mehrmals, wie wir schon gesehen haben, Trump findet ein Wort und benutzt das immer wieder. Sleepy Joe oder Crooked Hillary. Und benutzt das. Und jetzt sogar auf seiner True Social gibt es auch Biden Liar. Also er versucht das auch dann rüberzubringen, dass Leute haben das im Kopf und das funktioniert. Obwohl, wie gesagt, also man muss nur reinschauen auf New York Times oder CNN oder wo man will. Wir machen dann Fact-Checking, die gehen durch alles, was beide Kandidaten gesagt haben und sagen, wenn irgendwas falsch ist. Die Liste von Trumps Lügen waren also erstaunlich. Aber trotzdem, diese dann Biden is a liar, bleibt dann, wie so häufig mit Trump, als er also Marketingmeister ist, im Kopf.
Ja, weil Biden auch hier und dort viele Gelegenheiten einfach nicht aufgegriffen hat und verpasst hat, entweder den Rekord gerade zu ziehen oder eben auch dagegen zu halten. Es war vielleicht, wie gesagt, ein Fact-Checking während dieser Sendung, während dieser Debatte war eigentlich nicht möglich, weil es war so viel, also es ging da gar nicht. Aber dann war immer diese zweigeteilte Kameraeinstellung, wo man eben den Redner und den Zuhörenden gesehen hat und dann guckte Biden auch manchmal so wie ein bisschen verloren. Wahrscheinlich hört er auch zu und alles, aber die Wirkung, darum geht es mir vor allen Dingen, die war einfach verheerend und ich glaube, im Trump-Lager knallen wahrscheinlich heute Abend in den USA, heute Nacht und in den folgenden Tagen die Sektkorken, weil man gesagt hat, hey, er ist bei seiner Message geblieben. Wir müssen Amerika wieder groß machen, make America great again. Er hat sich nicht provozieren lassen. Dieses Unberechenbare, vor dem, glaube ich, auch seine Berater oder sein Team immer sich Sorgen und Angst haben, das ist nicht rausgekommen.
Ja, eigentlich, ich wollte gerade sagen, die Formate, die das die Mikro rausgemacht haben nach 2 Minuten, hat ihm dann geholfen, ruhig zu bleiben, glaube ich, auch das als Biden hat gesagt, ja, du hast mit einer Pornodarstellerin geschlafen, als deine Frau schwanger war, dachte ich, oh.
Als das passiert sein sollte, da war Barron Trump schon geboren. Aber es ist nur nebensächlich. Es ist,
egal, das war nur gesagt, ihm zu provozieren. Und normalerweise würde er könnte das nicht loslassen. Und er hat ziemlich per Trump-Verhältnis ruhig reagiert. Er hat diese Calm meistens mindestens behalten. Wie gesagt, im Vergleich mit vor 4 Jahren, als die beiden sahen aus wie 2 Viertklässler in einem Schulhof und haben nur sich einander beleidigt die ganze Zeit. Aber also Ingo, es ist nicht nur, was passiert in der Debatte, aber direkt danach. Ich glaube, du hast es auch geschaut, aber da geht eine zweite Debatte los und das ist unter Demokraten. Was ist der Fallout? Was sind die Konsequenzen von dieser Debatte? Alle haben sofort gesagt, er sah schwach aus, das war nicht eine gute Debatte, nicht eine gute Performance. Was ist der Fallout? Und haben wir dann schon gehört, CNN mindestens diskutiert jetzt über, wer kann mit Biden reden und sag ihm, dass er soll jetzt zurücktreten und wir sollen ein anderer, nicht zurücktreten aus dem Weißen Amt, aber zurücktreten als Kandidat, so dass wir eine andere Kandidat finden können, bevor der Wahl. Also das ist jetzt der neue Debatte.
Der Plan des Biden-Lagers war, das Feuer auszutreten, dass er die ganze Zeit so ein bisschen glimmte oder auch loderte teilweise, nämlich in Bezug auf die Frage, ob er fit genug ist für weitere 4 Jahre im Amt. Aber diese Debatte hat ja wie ein Windstoß da jetzt quasi die Glut wieder entfacht und da brennt die Debatte jetzt lichterloh, glaube ich, bei vielen Demokraten. Und nicht nur in Washington, sondern auch im ganzen Land und auch bei vielen Wahlkämpfern wahrscheinlich auch, die quasi unter dem Demokraten-Banner dann auch im Windschatten von Joe Biden um ihre Gouverneursposten, Senatorenposten, Abgeordnetenposten kämpfen. Die fragen sich, ist das wirklich noch der richtige Mann nach diesem Auftritt? Jetzt muss man fairerweise sagen, ich hatte es ja in der letzten Folge auch gesagt, einer der Gründe meiner Theorie nach, warum sie das jetzt so früh machen, ist, falls das passiert, was heute Abend passiert ist oder in der vergangenen Nacht, dass man dann noch genug Zeit hat, dass da wieder Gras drüber wächst. Also ein bisschen, natürlich werden die Republikaner das ausschlachten und Trump. Aber wie gesagt, es geht um die Wechselwähler. Die Trump-Fans, die haben sich nur bestätigt gesehen heute Abend. Aber es ging um die Leute, die vielleicht gesagt haben, okay, das, was Trump da rausgepoltert hat, das war, wie gesagt, auch kein wirklich guter Abend für ihn in dem Sinne. Also inhaltlich hat er, glaube ich, nicht dazu gewonnen, aber er hat zumindest nicht verloren im Gegensatz zu Joe Biden. Und Ja, ich bin mal gespannt, wie diese Debatte jetzt ausgeht. Glaubst du, dass die da wirklich jetzt noch die Pferde wechseln, um in diesem Bild zu bleiben?
Es ist wirklich uncharted territory. Es ist wirklich irgendwas, das man weiß nicht. Aber ja, der Convention ist erst im August. Im Prinzip, früher war das so, dass die hatten Kandidaten ausgesucht und entschieden bei the conventions, bei den Parteitages. Es war nicht so mit diesem Vorwahlkampfsystem. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir darüber diskutieren und dass es gab. Also früher, wenn wir erinnern, eine Abgeordnete aus Minnesota, der hat gesagt, es kann nicht sein, dass Biden ist die einzige Kandidat, wir brauchen eine Alternative, und er hat versucht, aber also wie wir gesehen haben, Biden hat der Vorwahlkampf gewonnen. Aber wenn man Amtinhaber ist und die einzige so echte Kandidat, dann ja, ist es so. Ich glaube, wie wir so häufig hören von deutschen Freunden, also is that the best you got? Gibt es keine andere? Und doch, es gibt, aber wenn das der Amtinhaber ist, der wieder zur Wahl stehen will, dann ist das normalerweise, das ist der Entscheidung.
Glaubst du denn, Jeff, dass da jetzt aus der Demokratischen Partei Leute zu Joe Biden gehen und seiner Frau und sagen, hört mal Leute, dieses Schiff sinkt, wir müssen irgendwie jetzt umsteigen.
Ja.
Du musst sagen, ich trete zurück oder ich mache es nicht mehr. Denn wie gesagt, du sagst, es traut sich keiner, was heißt es traut sich, man hat es historisch, ist man immer auch schlecht gefahren. Die Erfahrung von Jimmy Carter, der sich durch einen schweren Vorwahlkampf erst durchsetzen musste als amtierender Präsident, und dann hat er eben auch die Gesamtwahl dann verloren gegen Reagan. Das kommt immer nicht gut, und deswegen scheut man davor zurück, einen Amtsinhaber, der eine zweite Amtszeit in Angriff nehmen kann, dann irgendwie in den eigenen Reihen zu hinterfragen und zu beschädigen. Aber an der Situation sehen sich wahrscheinlich jetzt viele Demokraten. Und glaubst du, dass da irgendjemand, ich weiß noch nicht, wer das sein könnte, irgendwelche Gouverneure oder Senatoren, die sagen, hör mal, da müssen wir jetzt was tun.
Ich kann total vorstellen. Also ich glaube, man hat auch gehört, als Biden seine Kandidatur angekündigt hat, dass viele Demokraten waren überrascht. Die haben gedacht, dass er wäre eine One-Term-President, dass er würde einfach reinkommen und die USA retten von einer zweiten Trump-Amtszeit. Und dann wird er das übergeben, ne? Also dass er würde das dann weitergeben. Und deswegen waren die überrascht. Ich kann total vorstellen, dass die sind jetzt, also man sieht dieses Wort Panik. Das gibt große Diskussionen über, was die nächsten Schritte sein könnte. Wer könnte das machen, wie das gemacht werden könnte. Aber wie du sagtest, dann müssen sie mit die Bidens reden. Joe Biden muss selber austreten. Also niemand kann nicht feuern, ne? So, you're fired, das geht nicht in dieser Situation. Also er muss selber entscheiden. Und ich weiß nicht, was wir haben gesehen, auch nach der Debatte, er war auf die Bühne mit seiner Frau auf eine Victory Party. Aber die Leute haben gesagt, 4 more years, 4 mehr Jahre. Also in diesem Sinne, klar, was sollten die sonst? Die waren meine Unterstützer. Aber ob dieser Enthusiasmus noch richtig da ist und so bleibt, also ist auf jeden Fall nach heute Abend ist bestimmt weniger auch geworden.
Ja, also wie gesagt, es ist noch eine Weile hin bis November, falls es bei Joe Biden als dem Kandidaten bleibt. Aber ich frage mich, ob es eine zweite Debatte geben wird. Also ich glaube,
da kann ich mich vorstellen.
Er bräuchte sie eigentlich, um das wieder zu korrigieren. Wir erinnern uns, Barack Obama hat seine erste Debatte gegen Mitt Romney, als er der Amtsinhaber war und wiedergewählt werden wollte. Ein bisschen arrogant vielleicht auch so, ah ja, das schieße ich aus der Hüfte und das schaffe ich schon. Und Mitt Romney war sehr gut vorbereitet und hat ihn quasi deutlich geschlagen bei dieser Debatte. Und dann hat sich Obama, glaube ich, hingesetzt und dann bei der zweiten Debatte deutlich besser und hat die Punkte dann wieder zurückgeholt in gewisser Weise. Aber ja, ich weiß gar nicht, was man Joe Biden jetzt empfehlen sollte. Also er müsste eigentlich nochmal sich stellen und zu zeigen, hey, das war ein schlechter Abend, wie auch immer, schiefgelaufen, ich habe es eigentlich drauf. Das Trump-Lager wird wahrscheinlich sagen, hey, wir haben unseren Punkt gemacht, das war offensichtlich für alle. Die Panik im demokratischen Lager dürfte groß sein jetzt erstmal. Von daher lassen wir es erstmal so laufen. Aber vielleicht legt sich das. Ich glaube, das wird sich in den Umfragen in den kommenden Tagen, Wochen erst zeigen, ob das wirklich jetzt eine Auswirkung gehabt hat, diese TV-Debatte.
Ja, also Ingo, ich kann eine Sache sagen, und das ist das, wenn es geht um diese Debatte, mein Vater und ich sind einig. Er ist leider nicht hier. Wir haben gesagt, dass er würde hier sein, aber er wegen einer Reisepanne ist noch nicht hier. Aber er hat das auch geguckt und wir sind ein bisschen hin und zurück gegangen und wir haben beide gleichzeitig gesagt, was für ein Desaster. Also
positiver Aspekt, wenn man so will. Du und dein Vater sind sich mal in politischen Angelegenheiten und Fragen einig. Also
genau.
Das wird, glaube ich, wirklich spannend, der Fallout. Ich glaube, es haben wahrscheinlich die allermeisten nicht so erwartet, das politische Lager bei den Demokraten sicherlich nicht. Da sind die Fragezeichen, um es mal milde auszudrücken, sehr groß. Es ist noch ein bisschen hin bis zur Convention der Demokraten. Aber die Debatte wird jetzt sehr stark auch übers Wochenende laufen, was wir daraus machen, wie man das eventuell korrigieren müsste. Und ja, eine Nacht, die ich mir so auch nicht um die Ohren schlagen wollte eigentlich. Aber wir wollten einfach mal unseren ersten spontanen Eindruck und Überraschung, wenn man so will, auch über dieses Outcome einfach kundtun in dieser Sonderfolge von Amerika. Wir müssen reden. Es gab einfach was zu bereden an diesem frühen Freitagmorgen. Damit beenden wir dann diese Sonderfolge. Jeff aus Stuttgart, ich wünsche dir einen guten Start in den neuen Tag.
Ich brauche Kaffee jetzt.
Die Nacht ist auch quasi überwunden und werde mich jetzt auf den Weg zum Flughafen machen, um in die USA zu reisen. Da bin ich mal sehr gespannt darauf, die Reaktion auf diese TV-Debatten, weil wir da ja, wie angekündigt, unsere nächste Drehreise für unsere US-Präsidentschaftswahl-Doku in der ARD drehen. Und ja, da werde ich natürlich davon berichten, wie das Echo auf diese TV-Debatte in den USA ausgefallen ist. Von daher an dieser Stelle danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Ihr wollt besser verstehen, wie die Welt funktioniert und immer eine Portion Extrawissen im Gepäck haben? Dann hört rein in den Weltspiegel-Podcast. In der aktuellen Folge spreche ich mit Annette Dittert, die seit vielen Jahren ARD-Korrespondentin in Großbritannien ist. Sie nimmt uns mit auf die Insel, in die Welt der Lords und Earls, die Welt der Schlösser und Kronen. Es klingt vielleicht kitschig, ein bisschen nach US-Streaming-Serie, ist aber für viele auf der Insel bitter ernst. Denn während die einen in Großbritannien auf ihrem Besitz und ihren Ländereien sitzen, rutschen viele Britinnen und Briten immer tiefer in die Armut. Die Wirtschaft schwächelt, das Gesundheitssystem ist marode. In wenigen Tagen wird in England gewählt und wir fragen uns, wird die Zweiklassengesellschaft dort immer größer? Und ist Großbritannien noch immer im Griff der Upper Class? Im Weltspiegel-Podcast blicken wir zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und auf all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.